Zeit, heut zum, zum Stahl sind wir recht lang. Auf einmal tut's einen gescheiten Schäberer und dann kracht alles zusammen.
Power to the People, der Podcast für überhaupt und außerdem Nachhaltigkeit und E-Alls. Weil nur durchs Reden kommen die Leute zusammen.
So, ich habe jetzt auf Play gedruckt.
Ja, arg.
Grüß euch.
Servus.
Servus.
Servus. Nachdem wir um 18 Uhr draußen sein müssen, weil das Coworking Space, wo wir da jetzt sind in Graz, um ab 18 Uhr in den Lockdown geht, müssen wir uns jetzt nicht beeilen, weil es ist
17:45 Uhr.
Das war gelogen, es ist 15:58 Uhr, das heißt, wir haben ausreichend Zeit für die heutige Folge vom Power to the People Podcast. Wer sind wir heute auf der Interviewseite? Also
das bin mal ich, die Bianca. Ihr kennt mich schon aus ein paar Folgen. Ihr kennt mich auch als Melange in Gummistiefeln.
Ja, genau.
Und der Willi, der ist auch da.
Genau. Mich kennt man als Willi von Power to the People und wir sind heute in Graz im Coco, wie heißt es da?
Coco Quadrat.
Im Coco Quadrat,
im Coworking
Space, ja, war ein sehr spannendes, gibt es auch in Wien.
Gibt's ja auch in Wien, echt? Ja.
Habe ich dir gesagt.
Ja, aber dir habe ich es nicht geglaubt.
Ach so, ja, ich verstehe, das glaubst du Micha mehr, das ist vollkommen in Ordnung.
Ja, ja. Wir sind heute bei Micha Beigelböck.
Genau.
Dem Gründer und dem Co-Gründer von Nagenuss.
Nagenuss.at, genau.
Nagenuss.at.
Hallo, servus.
Servus.
Hallo.
Wie ich finde, ein sehr spannendes Startup, weil ich kenne eigentlich von dir nur die Idee, die ich mal, ich glaube, beim Ö1-Interview, da ist, glaube ich, über damals gegangen, Moment Kulinarium, über das Versenden von Fleisch, Frischfleischversand oder so, glaube ich, war das damals. Extrem spannender Beitrag. Und dann haben sie gesagt, da gibt es irgendein Startup, das was das Tier erst verkauft und wenn das Tier verkauft ist, dann wird es erst geschlachtet. Und das habe ich den Gedanken spannend gefunden, dann habe ich vergessen, wie es geheißen hat, das habe ich glaube ich noch einmal nachgehört, dann habe ich Nagenuss gegoogelt und irgendwann habe ich dir dann angeschrieben, ob du vielleicht Lust hättest auf ein Gespräch, weil ja die Idee sehr spannend ist. Und darüber würden wir heute gerne mit dir reden.
Ja, freut mich, dass ihr mich gefunden habt oder uns.
Ja, umso mehr.
Oder du uns eingeladen hast.
Ne? Liegt auf unserer Seite, genau. Ja.
Ja. Bei uns läuft es im Prinzip immer so ab, uns interessiert die Person hinter der Idee, die Person hinter was auch immer die Person dann macht, und wie du quasi zu dem geworden bist, der du heute bist, zu dem Unternehmensgründer mit Nagenuss. Vielleicht fangen wir einfach mal von vorn an. Woher kommst du, wie bist du zu der ganzen Geschichte gekommen und was hat dich in deinen jungen Jahren geprägt, dass du heute hier sitzt als Gründer eben von Nagenuss?
Ja, gute Frage. Ich habe ein sehr schlechtes Langzeitgedächtnis, also so weit zurück denke ich gar nicht, aber ich versuche es einmal.
Fangen wir dort an, was anfangen, klar
zu lernen. Wo ich mich erinnern kann, ja. Also Micha von Nagenuss macht das mittlerweile seit 5 Jahren. Und gemeinsam habe ich das mit meinem Bruder gegründet, der wohnt in Wien.
Wie heißt der Bruder?
Lukas.
Lukas. Hm?
Genau. Und das hat eigentlich als sehr kleines Projekt angefangen. Wo fange ich an? Auch in der Kindheit eigentlich, ja, weil unsere Eltern, die haben sich früher immer ein halbes Schwein geteilt. Man kennt das vielleicht, man holt es beim Bauern ab. Und dann hat man in der Tiefkühltasche, in der Tiefkühltruhe ein halbes Schwein. Und wir haben das noch gekannt. Und haben das immer sehr genossen, haben mir gedacht, das sind tolle Produkte gewesen, was wir damals gegessen haben als Kinder. Irgendwann hat sich das dann aufgehört bei unseren Eltern. Es war dann einfach praktischer, in den Supermarkt zu gehen, das Fleisch zu kaufen. Aber wie wir dann so vor 5 Jahren ein bisschen nachgedacht haben, dass wir was in die Richtung machen wollen, haben wir auch darauf zurückgedacht und haben uns gedacht, das muss sich ja irgendwie wieder beleben lassen, wenn man das ein bisschen einfacher macht und ins Internet übersetzt. Und so ist dann die Idee für Nagenuss entstanden. Am Anfang waren es wirklich, also wir haben dann nur Bio-Schweine vermarktet und nicht mehr Hälften, sondern Viertel. Also wir haben dann
quasi die Idee von den Eltern übernommen.
So genau.
Zusammen haben sie jeder Viertel gehabt, nicht?
Genau, ja, so ist es. Ja, also es war dann wirklich so, dass sich die Bauern haben dann wirklich ganze Schweine inseriert und wir haben dann Viertel verkauft. Das war so der Start von Nagenuss. Und das hat sich dann so weiterentwickelt, wo es heute ist. Also mittlerweile gibt es alles, was einmal gelebt hat, bei uns zu kaufen. Mhm. Plus jetzt seit diesem Jahr auch Wein. Mhm. Das ergänzt ganz gut. Aber eigentlich ist Fleisch das Hauptgeschäft. Und da ist es Biofleisch, muss man auch zum Großteil
sagen. Fokus auf Bio. Mhm.
Ist eigentlich 100% Bio, mit der Ausnahme von Wild, was jetzt nicht biozertifizierbar ist.
Okay, okay. Wie lange ist es jetzt ungefähr her, also jetzt, dass du diese Erinnerung hast mit deinen Eltern, mit dem halben Schwein?
Ja, da waren wir, also ich bin jetzt 31 und das war vor 20 Jahren war das, wo das die meine Eltern gemacht haben. Und das hat sich dann, glaube ich, Ende der 90er dann aufgehört, weil es war dann einfach zu mühsam. Ich glaube, der Bauer hat dann auch keine Schweine mehr gehabt, wo sie das besorgt haben.
Wo war denn das? Wo bist du aufgewachsen? In welcher Gegend?
Ich wohne jetzt schon seit 20 oder über 20 Jahren in Graz, aber davor haben wir auch in der Weststeiermark gewohnt. Das schließe ich an die Theresa Imre vom Magda.
Also seid ihr da Nachbarn gewesen?
Nein, nicht ganz, aber auch aus der Weststeiermark. Und mit 8 Jahren, also wie ich 8 war, sind wir nach Graz gezogen. Und jetzt bin ich eigentlich schon seit über 20 Jahren in Graz mit ein paar Ausnahmen. Und
war dann dieses halbe Schwein, was deine Eltern damals gehabt haben, oder waren da noch, ihr wart keine Bauern?
Ja? Also nein, überhaupt nicht. Also meine Mutter kommt von einem Bauernhof, aber das ist auch schon lang her. Mhm. Das war also ein anderer Ansatzpunkt auch. Also den hat heute mein Cousin, der Bauernhof, super Landwirt, tolle Produkte, und da haben wir das auch ein bisschen gesehen. Der hat auch in der Vermarktung sicher noch Aufholbedarf gehabt.
Aber da haben wir die Landwirtschaft, also bei der Mama-Seite.
Genau.
War das vielleicht auch ein bisschen der Grund dafür, dass sie deine Eltern dann dieses halbe Schwein gekauft haben, weil das dort das Bewusstsein für die
sicher
Schweine, das
ist jetzt so. Ja, war sicher so, also, dass das von dort gekommen ist damals. Das hat sicher einen Bezug gegeben bei den Eltern, aber sag einmal, in der Generation von meinen Eltern kann das wahrscheinlich bald einmal jemand sagen. Weil da waren noch viel mehr Leute Landwirte.
Ja. Okay, du hast quasi diese.
Also in unserer Elterngeneration hat es einfach noch viel mehr Bezug gegeben zu landwirtschaftlichen Betrieben, weil irgendwo hat immer irgendwer einen Verwandten gehabt, der Bauer.
Genau, es ist, glaube ich, nicht fest auf den Zahlen, aber ich glaube, damals war ja, weiß ich nicht, jeder dritte Landwirt in den 1960ern. Ja. Heute sind es 3%, aber so, ja. Ja.
Wir haben die Zahlen vor kurzem sogar mal irgendwo sogar präsentiert. Ich habe es jetzt selber wieder vergessen, aber die Zahl der bäuerlichen Betriebe, speziell der kleinbäuerlichen Betriebe, ist ja in den letzten 10, 15, 20 Jahren, speziell seit 1995, extrem stark zurückgegangen.
Ganz genau, seit dem EU
beitritt. Eben, seit dem EU, genau. Okay, das heißt, ihr seid selber keine Landwirte gewesen, im Hintergrund aber leichte landwirtschaftliche Prägung, und ihr seid am Land aufgewachsen, weil es interessant ist natürlich, hätte man diesen Bezug dann auch, wäre man, sage ich mal, so wie ich, eher Stadtkind, ja?
Ja, ich würde mich jetzt auch nicht als Landkind bezeichnen, weil ich wirklich schon mit 8 nach Graz gezogen bin, ja. Und dann eigentlich auch dort in die Schule gegangen bin, ja. Also ein halbes Landkind vielleicht maximal.
Und die Orderung der Schweinehälften deiner Eltern, hat sich das dann in der Stadt, wie ihr in Graz gelebt habt, dann aufgehört?
Nicht sofort, also ist dann schon weitergegangen, kann ich mir schon noch erinnern. Aber ich sage wirklich so Ende der 90er, ich glaube, der Bauer hat dann aufgehört, Schweine zu haben, und es war dann einfach auch zu mühsam, man hat das selber verbacken müssen. Mhm. Und das hat sich dann irgendwann aufgehört.
Und das einfach war nur der Bauer.
Die praktikablen Gründe. Mhm. Das war irgendein Bauer aus der Weststeiermark, den sie gekannt haben.
Den sie dort gekannt haben.
Ja, genau. Mhm.
Also die persönliche Beziehung war da auch dort,
genau
dem Bauer, und der hat dann aufgehört, und dann hat man irgendwie
die Beziehung verloren.
Ja. Die Beziehung verloren. Und dann ist man einfach auch in den Handel gegangen, weil das war praktischer, ja.
Mhm. Okay, na, ist vielleicht eine wichtige Komponente, ja, dass das Einkaufen beim Bauern dann oft auch
unpraktisch geworden ist.
Ja, unpraktisch, und es war wirklich, wie es bei deinen Eltern vielleicht, da war wirklich eine persönliche Beziehung, die man gehabt hat zu den Bauern, und man es den Bauern dann auch nicht mehr gegeben hat. Mit der Beziehung ist vielleicht das Produkt dann auch nicht mehr so stark nachgefragt. Also mehr beziehungsgetragen, würde ich damit sagen, dieses damalige Einkaufen, wie es jetzt in einem, sage ich mal, im Supermarkt ist, wo ich habe ja keine Beziehung zu meinem Supermarkt in dem Sinne, aber da habe ich eine Beziehung zum Menschen hinter dem Produkt gehabt.
Das auf alle Fälle. Und ich würde gar nicht sagen, dass es unpraktischer geworden ist, sondern einfach beim Handel ist es praktischer geworden. Der hat das natürlich immer mehr verstanden, das praktischer zu machen für die Leute. Mhm. Der Handel ist besser geworden in dem Sinne, ja.
Ja, du bist ja in einer halben Stunde oder eine Viertelstunde, 10 Minuten, je nachdem, wie schnell man einkauft und wie viel man kauft, aber man ist
beim Nahversorger
einfach rein, raus und hat im Prinzip alles, was man sich früher halt dann, sage ich mal, mühsam hat zusammenklappen müssen über mehrere Stationen zum Beispiel. Also da hat er sicher einen Vorteil daran gelegt.
Und Was war jetzt der ausschlaggebende Punkt oder gab es denn überhaupt, dass du und dein Bruder, der Lukas, gesagt habt, okay, wir machen jetzt Nagenuss so in der Form?
Oder beziehungsweise, ich meine da vielleicht noch was dazu, waren noch andere Erlebnisse davor, die was euch geprägt haben in diese Richtung hin?
Jetzt speziell fällt mir jetzt, muss ich sagen, gar nicht sein, was in die Richtung. Es ist eher wirklich zufällig ein bisschen passiert. Ich habe dann studiert und danach habe ich ich habe Jus und Philosophie studiert.
Jus und Philosophie?
Genau.
Aha, also nicht BWL?
Nein, nicht BWL.
Aha, ja. Der Bruder BWL studiert?
Nein, gar nicht.
Auch nicht.
Politikwissenschaften, aber nicht fertig.
Aha, die interessante.
Ja. Und dann habe ich einmal in Wien auch gearbeitet bei einer Kanzlei und dann habe ich da wieder aufgehört, weil ich gewusst habe, das möchte ich nicht ein Leben lang machen.
Warum? Warum jetzt ist die erste
Warum-Frage? Nein, es war einfach eine Entscheidung. Es war eigentlich sehr lustig dort. Und das war auch, ich bin auch, glaube ich, kein ganz schlechter Jurist. Also hätte mir auch Spaß gemacht. Aber ja, ich habe mir gedacht, ich möchte noch was anderes probieren zuerst.
Was hat dich da rausgetrieben? Was war da das? Also es hat dich nicht weggetrieben, sondern weil du sagst, du warst ja ganz gern dort, sondern es hat dich wohin getrieben, oder? Warum? Oder was hat dich denn da so...
Ja, ich habe gewusst, es wäre sicher auch dort lustig gewesen und auch wahrscheinlich auch erfüllendes Leben, aber irgendwann muss man sich halt entscheiden, was man machen will, und das wollte ich jetzt nicht machen eigentlich. Ich wollte jetzt nicht jeden Tag bis am Abend in der Kanzlei sitzen.
Was wolltest du in dem Zeitpunkt?
Eigentlich wollte ich da ins Ausland arbeiten gehen, irgendwo zu irgendeiner Firma. Ja, da habe ich dann einen Job gesucht.
Und die Welt sehen, oder?
Ich dachte, fange ich mal, jetzt bin ich noch jung, dann suche ich mir im Ausland einen Job und dann kann ich immer noch zurückkommen. Mhm. Ja, Erfahrungen sammeln wahrscheinlich schon, ja, das war schon ein Punkt. Und da habe ich eben auch Zeit gehabt, weil Bewerbungen schreiben, und das macht man nicht den ganzen Tag, das macht man Vormittag eine halbe Stunde und dann...
sehr fokussiert.
Dann habe ich halt den restlichen Tag Zeit gehabt und da habe ich halt an dem Projekt angefangen, nebenbei zum Arbeiten, und so ist das irgendwann immer weiter gegangen und irgendwann habe ich dann gedacht, jetzt probiere ich das aus, oder mein Bruder und ich, und probieren wir das einmal so aus, ja, und das hat sich dann recht gut entwickelt.
Was war da der konkrete Auslöser damals, dass ihr... die Frage, was die Bianca vorgestellt hat, was war da so der Grund, oder wie seid ihr auf die...
Irgendwann, glaube ich, habe ich da schon so viel Zeit reingesteckt gehabt in dieses Projekt, dass ich da, so war der Concorde-Effekt, heißt das, dass man das, dann wollte ich das auch umsetzen.
Erklär das einmal kurz, der Concorde.
Ja, ich glaube, das kommt wenn von dem Concorde-Flugzeugen, das war ein riesiges Minusgeschäft. Ja. Und man hat da aber nicht die Reißleine gezogen, sondern hat das immer fortgesetzt, weil man das schon so weit getrieben hat, also diese Flugzeuge.
Die wirtschaftliche Idee der sunken costs, ne? Wirtschaftsnerdisch. Aber tatsächlich, du sagst, es ist dann schon so viel reingeflossen an Energie und was auch immer. Aber was war der Grund, dass ihr ursprünglich damit angefangen habt, überhaupt in diese Richtung zu gehen?
Ja, wie gesagt, also dieser Drang, was zu gestalten, der war natürlich da. Und diese Idee, dass man was mit Landwirtschaft machen kann, das war auch da. Das war eben, da haben wir irgendwie gesehen, da ist eine Lücke.
Wie habt ihr die erkannt?
Ja.
Weil die waren nicht auf einmal da, die Idee, die Lücke, nicht? Sondern
nein, also dass dieses System, das entstanden ist durch die Landwirtschaft die letzten Jahrzehnte, natürlich irgendwann einmal zu weit gegangen ist. Also dass Landwirte nur mehr produzieren, die Handelsverbände das verkaufen. Das war schon irgendwie da, dass man sagt, irgendwann war da ein Punkt erreicht, das ist zu weit gegangen. Also das ist für niemanden mehr gut. Mhm. Und dass da irgendwie so was auftut, dass man sagt, wir müssen wieder ein paar Schritte zurück machen und das vielleicht aber ein bisschen besser. Mhm. Das war so der Grundgedanke.
Da kommen wir jetzt der Wurzel ein bisschen näher. Also, du hast dann gemerkt, es ist so, wie es jetzt läuft, sage ich mal, das System, ja, um es pauschal zu sagen, das funktioniert so nicht weiter. Wo in deinem Leben hast du angefangen, das zu erkennen? War das das Philosophiestudium oder waren das profanere Dinge, die was dich da quasi ein bisschen draufgebracht haben? Oder die Eltern, oder woher kommt das?
Das ist sicher bei uns in der Familie, also dass man jetzt nicht arbeiten geht, um nur Geld zu verdienen, das haben wir von klein auf mitbekommen, von der Familie.
Was machen deine Eltern, wenn ich fragen darf?
Die Eltern sind beide studierte Theologen eigentlich.
Theologie?
Okay. Ja, Vater arbeitet bei der Caritas und die Mutter ist jetzt schon in Pension.
Also so eine gewisse soziale, gesellschaftliche Verantwortung,
genau,
glaube ich, schon von den
Kindes. Das ist so mitgegeben worden. Und
das prägt dann.
das prägt einen, ja, das kann man nicht mehr oder schwer ablegen, ja.
Okay.
Und da, ja, dieser Wille zu gestalten oder was zum Besseren zu wenden, auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist, das ist einfach, ja.
Und das hat euch getrieben, dann auch zu, es wird ja nicht jeder Unternehmer oder Unternehmerin und die wenigsten oder viele denken drüber nach, die wenigsten setzen es dann wirklich in die Tat um und ganz, ganz wenige schaffen dann, dass sie wirklich daraus ein Unternehmen machen, das länger, sage ich mal, als ein Jahr, ein, zwei Jahre dann existiert und dann davon auch leben können. Was glaubst du, unterscheidet dich und deinen Bruder von ja, anderen Menschen? Was ist, wo ist bei euch dieses Unternehmergehen verankert? Was euch dann so?
Ich weiß gar nicht, ob das ein Unternehmergehen ist. Also das ist Gestalten, das haben wir von daheim mitgekriegt. Und was man auch sagen muss, wenn man Unternehmer werden will, entweder man hat ein Unternehmen geerbt, sage ich mal, die Eltern sind schon Unternehmer, das war bei uns jetzt nicht der Fall, aber was sicher auch, das muss man auch ehrlich eingestehen, man muss sich das auch leisten können. Also gerade am Anfang, wenn man ein Unternehmen gründet, da verdient man nichts. Und das haben wir uns auch leisten können. Da haben wir auch die Unterstützung von der Familie gehabt, dass man sagt, jetzt probiert man das einmal aus, ein, zwei Jahre, wo man wenig verdient oder gar nichts, muss man sich auch leisten können. Ja. Und das haben wir natürlich auch, diesen Luxus, muss man sagen, haben wir auch gehabt.
Dass ihr zu Hause einfach ein gutes Backup von zu Hause aus, das ja, also kann man das jetzt einfach mal halbwegs sicher anschauen,
genau, ob es funktioniert. Also, wenn jetzt das schief geht, dann gibt es immer jemanden, wo man nachfahren kann. Hm. Oder man so ist nie obdachlos.
Man muss irgendwas.
Genau, ja, also einfach dieses Sicherheitsnetz, das ist natürlich ein Luxus.
War das wichtig für euch zum Gründen?
Ja, sicher. Also ich kann mir das nicht vorstellen, wenn man sagt, man ist jetzt da wirklich auf jeden Euro Einkommen angewiesen und wenn man das jetzt nicht verdient, dann hat man wirklich ernsthafte Probleme, dann würde das jetzt nicht gemacht haben.
Dann würde es Nahgenuss in dem Form
wahrscheinlich nicht, ja. Geben. Das ist eher eine Ungerechtigkeit, muss man sagen, weil viele Leute haben diese Möglichkeiten natürlich nicht.
Ja, ja. Gut, aber in dem Fall hat es einfach gepasst. Das war jetzt ja nicht so das große Ding, du hast eine Million und gründest ein Unternehmen und du hast einfach zumindest hast du gewusst, dass das, wenn es in die Hosen geht, dass nicht ganz,
genau,
ganz,
ja,
ganz auf der Straße, ja, sitzt, dann das hat eigentlich schon gereicht.
Was ich spannend finde an dem Zugang, weil was ich in letzter Zeit sehr viel gelernt habe, ist, es gibt total viele gute Ideen, aber die wenigsten, die sie umsetzen, auch wenn sie das finanzielle Backup haben, warum habt ihr einfach gesagt, wir machen das jetzt?
Wie gesagt, ich glaube, das ist wirklich ein bisschen zufällig passiert. Also es war gerade die Zeit war da und wir haben schon recht viel Energie reingesteckt, dann wollten wir das umsetzen. Und dann hat sich es auch am Anfang auch gleich einmal bewährt. Das hat sich gleich recht gut entwickelt. Mhm.
Und beschreibe mal ein bisschen, wie habt ihr denn dieses Projekt am Anfang aufgebaut und seid da einfach du und der Bruder zusammengesessen daheim, habt drüber geredet und ein bisschen was zusammengeschrieben oder das Wort
zu ja,
also müssen einen Businessplan schreiben?
Das ist auch bei uns jetzt so aufgeteilt, also mein Bruder ist da jetzt nicht gleich beteiligt wie ich, also die operative Arbeit mache ich zum Großteil alleine, jetzt hilft sogar ab und zu auch meine Schwester noch mit, aber und der Bruder ist so der Ideengeber auch ein bisschen, der viel nachdenkt und ich bin ein bisschen der Umsetzer vielleicht eher von uns zwei. Ich habe dann am Anfang das ein bisschen niedergeschrieben, auch wirklich einen Plan gemacht, wie das sein könnte. Dann haben wir uns einmal überlegt, wie kommen wir zu Landwirten überhaupt? Das war am Anfang gar nicht so leicht. Also da haben wir sehr viele angerufen, Termine ausgemacht, dass wir hingehen können.
Da war die Idee aber, was vorhabt schon da? Oder
die Idee war da mit diesen Viertelschweinen, dass wir die im Internet verkaufen wollen. Dementsprechend lustig waren auch die Reaktionen, wenn man hinkommt. Man kommt aus der Stadt und sagt, man will Schweine im Internet verkaufen.
Das
ist immer noch lustiger. Ja, ist natürlich am Anfang ein bisschen die Skepsis groß. Ja, und wir haben dann halt wirklich viele besucht am Anfang und hingefahren und das einmal vorgestellt und so machen wir das und irgendwann haben dann halt vier Landwirte aus Mitleid gesagt, sie machen da mit, weil verlieren können sie eh nichts.
Weißt du, das fünfte Mal tut, war
ja, schon genau,
wasserige Augen.
Genau, ja. Fünfte Mal schon besucht und ganze Familie schon gekannt und sie haben ja nichts verlieren können. Also wir haben ja wirklich am Anfang alles gemacht, die Fotos, die Texte und das alles eingerichtet.
Also, ich glaube, ein wichtiger Aspekt ist, dass am Anfang habt ihr einfach ihr...
Die Eintrittshürde war null eigentlich oder fast null. Man hat da kein Risiko gehabt, also keine Kosten, wenn nichts verkauft wird.
Wie habt ihr diese Skepsis gebrochen durch Hartnäckigkeit?
Oder? Ja, öfter hingefahren und ganz die Idee, haben Sie schon, hat man ja verstanden von Anfang an, das war ja immer klar, dass das eigentlich eine grundgute Idee ist, wenn das funktioniert. Die Skepsis war ja eher da, dass es nicht funktioniert, dass die Idee schlecht ist, hat ja niemand gesagt.
War die Idee am Anfang, du hast ja gesagt, die Idee grundsätzlich war schon angelegt bei den Eltern, aber diese Idee, das Tier erst zu verkaufen und dann zu schlachten, weil das ist ja das, was ich persönlich auch extrem spannend gefunden habe, weil es wirtschaftlich, trotz auf die Wirtschaftslogik in dem Fall, kommt mir vor, sogar ein bisschen um. Es sichert, das Tier wird wirklich erst geschlachtet, wenn es ganz verkauft ist, glaube ich, gell?
Genau, also das war die Grundidee am Anfang. Man muss sagen jetzt, die Tiere werden am Bauernhof auch so geschlachtet, wenn aber die Idee oder was das Bahnbrechende war, ist, dass man keine Einzelteile verkauft. Das ist eigentlich der Hintergrund der Geschichte. Und das erklärt auch dieses, es wird erst geschlachtet, wenn alles verkauft ist, weil für einen einzelnen Landwirten ist es extrem schwer, dass man alle Teile auf einmal verkauft.
Das sucht sich im Prinzip jeder die Gusterstückerl raus, genau. Und ein Schnitzel und einen guten Lungenbraten und der Rest, puh, schwierig.
Und die Idee bei uns war einfach, dass es einfach nur Mischpakete zum Bestellen gibt und dass der Landwirt das ganze Tier eigentlich schon vorab verkauft hat. Wir haben jetzt auch natürlich viele Landwirte dabei, die auch am Bauernmarkt gehen und die verkaufen dann, sage ich mal, die Hälfte über uns, die Hälfte am Bauernmarkt oder über andere Kunden, aber das, was wirklich dabei geblieben ist, wir verkaufen keine Einzelteile, es gibt immer nur Mischpakete zu bestellen.
Also zum Teil ist das Tier auch schon geschlachtet, wenn es anbietet oder kann nicht?
Kann vorkommen, weil ein Rind muss teilweise auch 3-4 Wochen reifen und der weiß dann sowieso, also mittlerweile wissen die Landwirte auch ungefähr, was bestellt wird. Mhm. Quasi da kann er dieses Risiko schon eingehen.
Denn dann weiß er, das wird er verkauft, ja. Wenn er schon die Erfahrungswerte hat, aber genau. Das ist dann auch wieder erfahrungsbasiert.
Genau.
Also es wird nicht ein Tier geschlachtet und dann finde ich zum Schluss keinen Abnehmer, aber dann muss ich es, also nicht billiger weiterverkaufen.
Das gibt's nicht, nein.
Okay.
Ja. Und jetzt war es am Anfang so, sagst du, dass eher ihr quasi die Bauern bitten musstet, bitte macht's auch mit und seid dabei. Ist es mittlerweile so, dass ihr euch die Bauern aussuchen könnt und wenn ja, nach welchen Kriterien? Was muss denn so ein Bauer haben, der bei euch auf der Plattform seine Tiere verkauft? Was ist da?
Also mittlerweile, ja, melden sich die Landwirte von selbst. Also wir suchen nur mehr spezielle Produktkategorien vielleicht gezielt. Und mitmachen kann eigentlich auch jeder. Also ich habe noch niemanden abgelehnt. Ein jeder, der biozertifiziert ist. Also das ist die Grundvoraussetzung.
Also Einstiegshürde Bio.
Biozertifiziert muss man sein, mit Ausnahme von eben Wild. Da gibt es auch.
Wo es halt kein Bio gibt.
Da gibt es einfach kein Biozertifizierung.
Weil das Futter nicht kontrolliert
wird. Jetzt haben wir auch Strauße dabei. Das ist ein Biohof, aber der hat auch Strauße und für Strauße gibt es auch keine Biorichtlinien. Da kann man jetzt auch nicht sagen, der kann nicht mitmachen. Weil er hat sonst auch Bio-Truthähne, Bio-Gänse.
Wie spannend.
Alles sind so kleine Ausnahmen, aber sonst muss man grundsätzlich biozertifiziert sein, auch beim Wein. Und ich habe das noch niemanden abgelehnt. Gute Fotos braucht man halt zum Mitmachen.
Die mittlerweile die Bauern selber?
Die machen sie selber, ja. Mhm. Genau.
Also aber gibt's jetzt, sage ich mal, weil du ja schon aus dieser jetzt, wie soll ich jetzt sagen, moralischen oder gesellschaftlichen Ecke, gibt es auch irgendwelche anderen Kriterien, wo du sagst, okay, Bio ist okay, aber der ist jetzt ein Betrieb mit, was weiß ich, 500 Bioschweinen oder 500 Bio-Kühen, sagst du, gibt es da auch irgendeine Größe, wo du sagst, ich verkaufe eigentlich nur von kleineren Bauern oder würdest du ganz normal, sagen wir, große, großstrukturierte Bauernhöfe, die biozertifiziert sind, auch im Sortiment führen?
Können auch mitmachen, größere Höfe, weil es heißt jetzt nicht, dass ein großer schlecht arbeitet und ein kleiner gut unbedingt. Also es gibt sicher sehr große Betriebe, die unglaublich gut arbeiten und umgekehrt auch sehr kleine Betriebe, die sehr gut arbeiten und es gibt sicher auch andere Beispiele, wo kleine nicht so gut arbeiten und große nicht so gut
arbeiten.
Schaust
du auf das an oder wie kannst du auf das schauen?
Also schwierig, also das wird dann wirklich schon, also ich muss natürlich auf die Biokontrollstellen vertrauen, dass die das gut kontrollieren.
Mhm. Die also aufrechte Zertifikate, dass die Kontrollen gut
machen. Das sowieso, werden. Genau. Die Kunden sind natürlich auch in gewisser Maße dahinter, weil die holen das zum Teil am Hof ab und wenn ich da öfter negative Rückmeldungen bekommen würde, was jetzt nicht der Fall ist, würde ich mir das auch natürlich anschauen, genauer. Und was natürlich auch ist, unser System ist jetzt nicht auf große Betriebe ausgelegt, weil wir verkaufen jetzt keine 1000 Schweine in der Woche, sondern, weiß ich nicht, 10 vielleicht. Und das ist für einen großen Betrieb dann uninteressant, dass er da
vielleicht, weil wir schon so sehr über dein Businessmodell reden, vielleicht kannst du auch noch kurz erklären, was genau verkauft ihr? Wie genau funktioniert das? Vielleicht einfach nur mal beschreiben. Ja,
ich als Mensch, wenn ich jetzt bei euch einkaufen will, wie läuft's?
Genau, also man geht einfach auf die Seite nagenuss.at und bei uns sind jetzt über 200 oder bald 200 Biobetriebe aus ganz Österreich dabei. Und diese Biobetriebe erstellen immer Inserate für ganze Tiere, also zum Beispiel ein Rind oder ein Schwein oder ein Schaf.
Der Betrieb macht das.
Der Betrieb macht das selbst. Also jeder Betrieb hat bei uns eine eigene Seite und man sieht gerade, welche Betriebe Angebot haben. Und man kann dann bei den Bauern ein Mischpaket Fleisch bestellen. Man hat auch schon einen fixen Zustell- oder Abholtermin, also das ist immer ein Termingeschäft. Man kann jetzt nicht heute bestellen, man kriegt es morgen, sondern man bestellt heute, jetzt ist der 2. November, für vielleicht Mitte November kann man Fleisch bestellen. Mhm.
Mitte November, das heißt so immer im...
Ein, zwei Wochen voraus, ja. Man kann wahrscheinlich jetzt auch, wenn man spät entschlossen ist, noch heute für diese Woche was bestellen, aber für morgen wird es schon schwierig. Mhm.
Und das heißt, man muss planen. Das heißt, euer Modell genau. ist darauf ausgelegt, dass man nicht spontan kauft, Impuls kauft, ich habe einen Hunger, ich brauche was, genau. sondern wirklich planend sagt, ich kaufe mir...
Na, vor allem auch insofern, weil ich habe gesehen, was ich recht interessant gefunden habe, was ja auch wieder irgendwie sichtlich in die Kerbe deiner Eltern schlägt mit einem halben Schwein. Wenn man so ein Mischpaket verkauft, dann ist das oft relativ viel, verhältnismäßig 10 Kilo habe ich gelesen.
Es fängt an bei 3 Kilo und das geht rauf, also bis 20 Kilo die Pakete. Das legt der Bauer selber fest, wie groß er die Pakete anbieten will. Natürlich für einen Bauern wäre es am besten, wenn jeder 20 Kilo auf einmal kauft. Für einen Kunden, die wollen eher 3-5 Kilo. Meistens trifft man sich da irgendwo in der Mitte, dass das für alle noch praktikabel ist. Aber man braucht dann Tiefkühler, ja.
Genau, und ich finde es aber spannend, weil ihr zeigt auf eurer Homepage, habe ich gesehen, wie viel Platz man für 10 Kilo Fleisch in der Tiefkühltruhe braucht. Das ist eine Lade, habe ich gelernt. Das schockiert mich jetzt nicht.
Geht das echt aus?
Ja, geht sich normal aus, ja. Außer es hängt nicht vom Tiefkühlermodell ab.
Das ist schon mehr Eis, als
also in der Lade. Bei mir wird es sich dann insofern nicht
eine normale aussehen. Standardlade ohne genau. Verweisung, ja. Okay. Ja.
Dass man dann... auch über die Postleitzahl, also da, wo man zu Hause ist, suchen kann, okay, wer hat denn in meiner Nähe ein Angebot gerade? Aber insofern muss man halt planen, weil das jetzt nicht die Extrawurst ist, die man sich runterschneiden lassen kann und dann halt das Hämmerl isst, sondern das ist dann halt, ja.
Ein Mischpaket immer, ne?
Genau, man kriegt immer ein Mischpaket, Fleisch.
Das ist ganz, ich glaube, ganz das, zentral, oder? Dass das man nicht nur Edelteile kaufen kann.
Wäre sonst komplett unpraktikabel für die Landwirte. Das würden die nicht schaffen, weil der schlachtet ein Rind und da gibt's halt 2% Filet und der Rest ist anderes Fleisch. Also er muss alle Teile verkaufen und wenn das unpraktikabel ist für einen Landwirten, dann macht er nicht mit und das wird nicht funktionieren sonst.
Jetzt fällt mir eine Frage ein, das heißt im Prinzip sind das alles Landwirte, die selber schlachten? Und selber noch zerlegen und beziehungsweise das nicht an also in der Direktvermarktung eigentlich tätig sind, oder?
Naja, nicht, also sind alle, die in der Direktvermarktung tätig sind, das stimmt. Mhm. Schlachten können nicht alle, das hängt ein bisschen vom Produkt ab, was man hat. Mhm. Wir haben vielleicht so 20, 30 Betriebe, die selber schlachten können am Hof. Aber das ist teilweise sehr aufwendig, also man müsste dann eigenen Schlachtraum haben.
Genau, ja.
Das sind eher Betriebe, die einen haben noch von früher oder die wirklich sehr viel in der Direktvermarktung tätig sind, die das einfach sich geleistet haben. Man kann da wirklich schon unter 100.000 Euro wird man da keinen Schlachtraum haben zu Hause. Also was dann viele machen, ist, sie tun sich zusammen. Also es gibt einen gemeinsamen im Bezirk zum Beispiel, man kennt jemanden. Mhm. Oder man sucht sich einen kleinen Fleischereibetrieb, wo man schlachten kann. Aber das ist wirklich auch ein Problem. Also es gibt wirklich Gegenden in Österreich, wo ein Landwirt eigentlich seine Tiere nicht mehr schlachten lassen könnte für die Direktvermarktung.
Da müsste weil die Wege zu weit sind.
Es wäre zu weit weg, ja. Also gerade wenn ich da so denke an südliche Niederösterreich, nördliche Burgenland, da gibt es eigentlich keine kleinen Fleischereibetriebe mehr, die schlachten. Mhm. Und vieles gibt wirklich auch Fälle, wo das dann daran scheitert. Also die Bauern würden gerne mehr in der Direktvermarktung tätig sein, aber sie haben keinen Ort, wo sie das schlachten lassen könnten.
Das ist vielleicht auch eine Sache, die viele Leute nicht wissen. Das heißt, die Fleischer, die dann ja nicht nur verarbeiten, sondern die Fleischer haben ja das Schlachten großteils ja auch mit übernommen. Ne? Die haben eigene Schlachträume gehabt.
Früher war das so, ja. Mittlerweile nicht mehr, leider.
Ja. Genau, ja.
Inzwischen also, immer mehr spezialisiert und halt wirklich nur noch auf die Verarbeitung und die Schlachtung ist halt wieder
genau, oft halt ausgelagert. Genau, und oft sind dann die Betriebe, ist, wie du sagst, regional total unterschiedlich, aber können dann gar nicht mehr direkt vermarkten, sondern müssen halt an den nächstgrößeren Schlachthof oder Verarbeiter liefern, wer auch immer das dann ist, der das vielleicht auch dann selber weiterverarbeitet, aber weil sie gar nicht mehr die Möglichkeit haben, selber zu schlachten, weil es keine Gemeinschaftsschlachträume mehr gibt, es gibt keine Infrastruktur und sich selbst wieder einen aufzubauen, das ist finanziell sehr kostspielig und es gibt einfach auch so hohe Auflagen, dass man das allein als Landwirt eigentlich nimmer da brauchst. Da brauchst du eine Gemeinschaft.
Gemeinschaft. Das heißt aber, alle deine Lieferanten vereint, dass das Fleisch, selbst wenn es wegkommt auf einen Gemeinschaftsschlachthof oder etc., dass das alles wieder auf dem Hof zurückkommt und von dort dann entsprechend auch
Also
versendet wird oder ich mir das abholen kann. Ne?
Unterschiedlichste Modelle. Manche tun das nur schlachten lassen, zerlegen das zu Hause. Manche lassen das auch vom Fleischer gleich verpacken und verschicken das dann. Manche haben wirklich auch die Möglichkeit, dass sie das selbst machen alles. Und eben, ja, es wird dann verschickt oder man kann sich das Kunde auch immer abholen. Also das ist auch, man kann immer hinfahren, sich selbst ein Bild machen.
Bleibt aber immer mit Verantwortung deiner Partner auf der Website.
Der Kunde,
wie die das machen, wie die das handhaben.
Genau.
Gibt's da von deiner Seite aus irgendwelche Einschränkungen, Regeln, was nimmer, was geht, was nicht geht, oder bleibt ihnen da im Prinzip frei Hand, solange das Produkt gut beim Kunden ankommt?
Sie müssen natürlich das schauen, dass es gut ankommt. Ich bin da schon beratend auch zur Seite, dass das alles gut funktioniert. Ja. Und es sind schon genug Kontrollen unterlegen. Also auch bei der Schlachtung, wenn sie das selber dürfen, werden sie sehr streng kontrolliert. Die Landwirte müssen die gleichen Auflagen erfüllen wie ein großer Schlachtbetrieb.
Okay. Wie funktioniert das mit der Logistik? Ist ja auch immer ein Riesenthema. Also bei allen, sage ich jetzt, Plattformen, ja. Logistik, bei der Therese ist Logistik auch zum Beispiel Markt, auch zentrales Thema natürlich. Wie funktioniert das bei euch? Wie habt ihr das logistische Problem da angegangen, gelöst? Wie macht sie das?
Ja, also am Anfang haben wir wirklich nur Abholung angeboten. Da hat es keine Versand gegeben, wir sind da heute hingefahren. Aber natürlich ist man da auch sehr begrenzt, weil es ist, ehrlicherweise muss man sagen, zu viel verlangt, dass jeder eine halbe Stunde mit dem Auto wohin fährt und sich das selber holt. Also das würde
so hat es angefangen, nicht?
So hat es angefangen, ja. Aber da ist man natürlich irgendwann begrenzt mit der Kundenzahl. Das ist eine spezielle Kundengruppe, die diesen Aufwand auf sich nimmt. Und dann hat es mit dem Versand angefangen, das wird sehr gut angenommen.
War da einfach der Druck da von euch, dass ihr dann einfach ein Wachstum einfach nicht mehr weiter euch entwickeln könnt? War die Nachfrage der Kunden dann stärker da oder wie?
Ja, genau. Also es war uns relativ schnell klar, dass das mit einer Abholung alleine nicht funktionieren würde, weil die Bauern sind naturgemäß dort, wo nicht die Menschen sind. Mhm. Also das sind wirklich oft irgendwo zu Hause, wo einfach...
Wir nennen das auch Bumper.
Dezentral ist der
Wissenschaft. Dezentral.
Also Landwirtschaft muss dort stattfinden, wo keine Menschen wohnen, weil die brauchen einfach die Fläche zum Arbeiten.
Ja,
da können keine Menschen wohnen. Und das ist einfach in der Natur der Sache, dass die oft sehr weit weg von den Ballungsräumen sind. Und da ist der Versand natürlich ideal. Ja, wir sind dann mittlerweile werden wir immer stärker auch in der Logistik auch tätig, dass wir da auch immer mehr Partner haben.
Okay, warum immer stärker?
Und
warum,
ja, weil das natürlich das Nadelöhr ist. Also wenn die Logistik nicht funktioniert, dann funktioniert das ganze System nicht.
Was sind da die Herausforderungen?
Es ist grundsätzlich keine Raketenwissenschaft. Man muss einfach das Fleisch gut kühlen. Also da braucht man einfach eine Box, die isoliert und das Fleisch für 24 Stunden mit Kühlakkus kühl hält.
24 Stunden ist da die?
Ist da grundsätzlich.
Warum 24?
Weil da die Zustellung funktioniert. Und dann braucht man eben einen Versandpartner, der verlässlich das Fleisch innerhalb
dieser Zeit
zustellt. Okay. Ja. Mhm. Mhm. Und das muss natürlich mit einer sehr, sehr hohen Quote funktionieren. Also...
Funktioniert das?
Grundsätzlich schon, ja. Aber es gibt natürlich, wenn irgendwas ist in einer Logistikkette, Probleme. Jetzt zum Beispiel, weil Corona war, kann sein, dass Logistiker einfach Ausfälle haben. Und das ist natürlich dann blöd, weil wenn das Fleisch irgendwo liegen bleibt, ist das verdorben. Passiert natürlich, aber die Quote muss natürlich sehr, sehr gering sein, weil irgendwann ist
das... Was passiert dann, wenn das Fleisch irgendwo stehen bleibt? Weil der Kunde kriegt kein Produkt, hat es aber Zeit und du hast die Rechnung.
Der Kunde hat natürlich keinen Schaden, aber es ist natürlich, das Fleisch wird entsorgt natürlich dann, weil das nicht mehr für den Verzehr geeignet ist. Und wenn das wirklich vorkommt, dann wird das entschädigt normalerweise vom Logistiker, dass der
dann schadet. Also gibt es eine Versicherung
seitens des
Logistikers. Ist schwierig, dass man die dann kriegt oder muss man die schwer
abweisen? Das ist eh klar, dass das irgendwo liegen geblieben ist. Wie gesagt, es kommt nicht oft vor, aber es darf natürlich bei so einem sensiblen Produkt wie Fleisch eigentlich so gut wie gar nie vorkommen. Und das ist sicher auch eine Herausforderung, wie wir dahinter sind. Es ist einfach unglaublich schade, stirbt ein Tier dafür, und wenn das dann nicht verwertet werden kann, ist das natürlich sehr, sehr schade.
Welche Boxen und Akkus sind denn das, die man da verwendet, oder Kühlmethoden? Habt ihr da verschiedene Modelle oder habt ihr da?
Mittlerweile gibt es da sehr, sehr viele Anbieter. Also es gibt Boxen aus Styropor, die kann man auch wieder mehrmals verwenden. Also die haben eine sehr gute Dämmung. Dann gibt es Boxen, die sind mit Stroh gedämmt. Das ist auch sehr gut.
Mittlerweile, mit Stroh gedämmt?
Genau, das sind so Strohpaneele, gepresste.
Okay.
Dann gibt es auch welche, die mit Papier dämmen, also da ist mit Zellulose.
Ja. Sind das Einweg?
Grundsätzlich sind das Einwegboxen, kann man aber auch mehrmals verwenden. Mhm. Ja.
Und ist es so, dass ihr, also Nagenuss, für die Logistik verantwortlich seid oder jeweils die Bauern?
Die Bauern sind grundsätzlich für die Logistik verantwortlich, wobei wir da vermitteln tätig sind. Also wir haben Logistikpartner und wir sagen, schau her, du kannst über den versenden oder über den versenden. Das sind die Vor- und Nachteile, das kostet es. Wir haben da teilweise auch eigene Konditionen.
Mhm. Ihr bietet ihnen verschiedene Optionen an, unter anderem auch die Box. Die Boxen
sagen wir auch, ihr könnt die dort kaufen, da gibt's die haben sich bewährt. Also wir sind da auch ein bisschen eine Wissensplattform, tauschen wir uns aus auch mit den Landwirten. Da kommen auch immer neue Produkte auf den Markt und sagen wir, schau her, das funktioniert super, das hat sich sehr bewährt, nimm diese Variante.
Ist spannend. Wie viel Mitarbeiter hast du bei Nagenuss?
Gar keine, also genau, bin der Einzige.
Das heißt, das ist im Prinzip dein zentrales Element sind die Partner, also die Vermittlung von Logistik von Produzent und Konsument.
Genau, ja.
Hast du zwischendrin Servicepartner, wie zum Beispiel die Logistik, verschiedene Logistikmöglichkeiten, die du anbietest. Mhm. Und der zentrale Element ist die Webseite, oder?
Die Webseite und die Werbung dahinter. Also die Webseite allein ist ja, das hilft recht wenig. Also man muss ja schauen, dass genügend Besucher auf die Webseite kommen.
Wie schafft man das? Das ist eine Frage, die stellen wir uns ein.
Ja. Also zum einen ist gut, wenn man ein gutes Produkt hat. Ja, man muss einfach auch lang draufbleiben. Also das ist jetzt kein einzelnes Rezept, was es da gibt. Man muss dann an viele Schrauben drehen und das immer verbessern. Ja. Gut ist, wenn natürlich eine gewisse Medienpräsenz da ist, dass man dort eine Aufmerksamkeit bekommt. Man muss newswerte Geschichten erzeugen, dann kommt man in die Medien.
Durchs Reden kommen die Leute. Also,
ja, das ist nämlich eine Frage. Ich frage deswegen vielleicht auch noch, weil wir uns natürlich das auch ständig überlegen, weil wir haben ja mit Bauer die Webseite etc. Was sind newswerte Geschichten, wie es du sagst, und wie schafft man das und wo sind da auch Grenzen, wo man sagt, okay, bringt zwar Klicks, aber das mache ich jetzt nicht mehr.
Wie schafft man Neuigkeiten? Ja, wenn man zum Beispiel neu ist, das ist schon einmal eine Neuigkeit. Also wenn es eine neu gibt, das ist natürlich am Anfang leicht. Das gibt es jetzt, aber das kann man natürlich nur einmal machen. Mhm. Neue Produkte sind neu. Man kann auch sagen, im Bezirk XY gibt es einen neuen Bauern bei uns, also dann kommt man in die Bezirkszeitung.
Es ist nicht nur Social Media.
Wir schicken auch immer wieder Presseaussendungen raus, wenn es was gibt, und dann werden auch Bauer, also dann auch, dass man ein bisschen bei den Medien auch weiß, uns gibt es überhaupt, ja. Die können dann noch immer entscheiden, ob sie es toll finden oder nicht, ob das eine tolle Nachricht ist, aber man muss einmal was ausschicken oder auch einmal Journalisten anrufen und schauen und sagen.
Also aktiv.
Wir haben da euch was geschickt gestern. Ist das für euch eine interessante Geschichte? Journalist bekommt natürlich jeden Tag hunderte Presseaussendungen und jeder sagt, berichtet über mich.
Insofern ist die persönliche Beziehung durchaus Gold wert.
Man muss aber die gar nicht kennen. Also das ist jetzt nicht so, dass man da jetzt ein Netzwerk haben muss.
Man muss einfach
dahinter sein, ja. Also man muss sich ein bisschen reinversetzen, wie ein Journalist arbeitet. Ich glaube, der kriegt jeden Tag ganz viele Geschichten rein. Alle stehen unter Zeitdruck. Also das ist ja auch eine Branche, wo man immer mehr arbeiten muss, wo ein Journalist mehr Artikel schreiben muss, als das früher vielleicht einmal war.
Ja, und weniger dafür kriegt.
Ja, wird so sein, ja. Und wenn man da das schon gut aufbereitet, ist das natürlich auch geholfen, wenn man da schon gute Fotos mitschickt.
Ja, stimmt. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, also das ist sicher Input für Startups, die gründen, die damit keine Erfahrung haben, auch so wie ich, keine Erfahrung mit Medienarbeit haben. Aber jetzt, was du sagst, ich bin eigentlich auf euch draufgekommen über den Beitrag von Ö1 zum Beispiel. Ne?
Ja, super, ja.
Also das war, ich habe es vorher nicht gekannt.
Und das ist dann ein bisschen so ein, wo sich das so fortsetzt, einer berichtet über dich, dann hört das ein anderer Journalist.
Also man muss da einfach dahinter sein und es ist nicht nur einfach jeden Tag ein Facebook-Posting rausschießen, sondern das ist schon eigentlich Knochen, wenn man so sagt, Knochenarbeit oder...
Man muss sich halt einmal überlegen, was ist eine Geschichte, was könnte Medien interessieren, was könnte die Leute, die Leser interessieren oder die Zuschauer, und dann das auch gut aufbereiten, wenn das schon einmal gut vorbereitet ist. Jeder Journalist freut sich, glaube ich, drüber, wenn das klar ist, um was es da geht, wenn es vielleicht auch schon Bilder gibt davon.
Wie lange hat denn das gedauert, bis man gemerkt hat, okay, jetzt kommt endlich einmal eine Resonanz? Habt ihr da lange Vorarbeit leisten müssen? Oder?
Nein, also es hat sich dann am Anfang relativ gut ergeben. Es ist natürlich auch die Idee ein bisschen dankbar. Es ist wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, wenn man jetzt irgendwas Langweiligeres macht, aber das Schweine im Internet verkaufen, das war schon ein bisschen was Spannenderes. Aber wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt einen neuen Kugelschreiber, einen innovativen, tue ich mir wahrscheinlich ein bisschen schwerer damit, dass ich in die Medien komme.
Und also da haben dann relativ quasi, ne?
Ich habe Schwein gehabt, ja, oder es ist nicht, ja, es liegt halt ein bisschen in der Idee halt drinnen, dass das für Medien interessanter ist als vielleicht ein anderes Thema.
Das ist ja gut. Jetzt haben wir ein bisschen abgeschweift in das Thema
Social Media. Ich würde total gerne wissen, wo ihr eigentlich euer Geld verdient oder du.
Achso, ja, das ist eigentlich schnell erklärt. Wir sind am Umsatz einfach beteiligt. Also alles, was über uns verkauft wird, sind wir mit 12% beteiligt.
Ja, das sagst du jetzt einfach so.
Ja. Super. Das steht ja auch auf der Webseite.
Da steht das hier drauf?
Ja.
Cool, finde ich. Also ihr macht das transparent, das ist jetzt gar kein Geheimnis oder so.
Nein. Das also, wenn man als Landwirt über uns was verkauft, es gibt keine Fixbeträge oder was, sondern alles, was über uns verkauft sind, 12% sind wir beteiligt. Wenn wir nichts verkaufen, verdienen wir nichts, und wenn wir was verkaufen, verdienen wir 12%. Also das ist alles, steht auch auf der Webseite, ja. Also
finde ich super, dass ihr das transparent kommuniziert. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das normal ist, dass man das auf, normalerweise liest man auf einer Website nicht, wie man Geld verdient. Also, ist immer ein guter Zugang zumindest. Zumindest muss man es dann indirekt fragen, aber das ist auf der Website, also ich habe es mir nicht gelesen, aber das finde ich super. Wie geht sie denn damit um? Weil wenn ich jetzt mal über euch bei einem Bauern ein Stückel Fleisch kaufe, oder in dem Fall nicht ein Stückel Fleisch, sondern ein Paket, und es schmeckt mir, dann kenne ich den Bauern. Beim nächsten Mal fahre ich selber hin und mache mir mit dem einen Preis aus. Wie geht es mir mit der Situation um? Das ist eine Frage, könnte man vorstellen, da stellt man sich dann
auf. Ja, also das haben wir uns am Anfang auch gedacht, dass das wahrscheinlich, dass uns da so viele umgehen werden. Es ist recht überschaubar, hat einfach mehrere Gründe. 12% ist jetzt nicht so viel, also man spart sich da ein paar Euro, wenn man sich die Mühe antun will. Der Landwirt hat auch kein Interesse dran, weil der weiß auch, wir machen ja Arbeit dafür, also wir machen ja gute Werbung, also er verkauft ja was über uns, und wenn das, er weiß, der Landwirt, wenn er das immer macht, irgendwann gibt es uns nicht mehr. Also da ist auch, glaube ich, eine faire Partnerschaft da, die wissen, wir machen was dafür. Und ein weiterer Vorteil ist, ein Landwirt ist sehr beschäftigt, der sitzt den ganzen Tag am Traktor oder irgendwo im Stall, der hat keine Zeit, dass er da immer Kundenanrufe entgegennimmt und da Bestellungen aufnimmt oder E-Mails liest. Das ist alles damit erledigt eigentlich, also er hat ja auch einen Arbeitsvorteil dadurch.
Also er nimmt ihm eigentlich Arbeit ab.
Ja,
also. Was er vorher oft schon gehabt hat, weil er eh schon Direktvermarktung gemacht hat, ne?
Ja, genau. Oder? Also, viele haben da über Telefon Bestellungen aufgenommen oder über E-Mail, und bei uns ist das natürlich alles schon super aufbereitet.
Das heißt, ihr könnt einfach diese 12% gut rechtfertigen, habt ihr Gründe dafür, warum 12, warum nicht 32?
Das haben wir uns am Anfang ein bisschen gedacht, haben wir durchgerechnet, was das sein müsste. 10 war zu wenig, 15 zu viel, 13 ist keine schöne Zahl und 12 ist es dann geworden. Es hat jetzt keinen speziellen Grund.
Super, also so macht man halt dann die Deckungsbeigerechnung, wenn man Philosophie studiert hat. Ich finde das super, so quasi 15 macht jetzt für und 10.
Ja, es war wirklich so.
Ja, aber das finde ich gut.
Ja, es war wirklich so.
Und im Endeffekt merkt man dann erst, ob man, wenn man dann Umsatz macht, ob sich das dann unterm Strich ausgeht. Wie lange habt ihr gebraucht, bis ihr quasi auf die grüne Null, wollte ich schon fast sagen, die schwarze Null kommen, habst du lange reinarbeiten müssen?
Ja, oder? Also am Anfang war das natürlich alles ein bisschen, also da hat man sich über jede Bestellung gefreut, da war alle paar Tage eine Bestellung, hat man schon ein Bier aufgemacht, wenn man da was verkauft hat, das war so wirklich alle paar Tage eine Bestellung.
Schon was Besonderes, oder, am Anfang, oder?
Ja, man wirklich Leute findet. Ja, denkt sich, jawohl, das hat irgendwer bestellt, die nicht die Mama ist und so. die kennt man gar nicht.
Zumindest einmal die Freundin von der Mama schon.
Ja, es war halt irgendwer Fremdes dann irgendwann einmal dabei. Und das hat sich dann halt immer weiterentwickelt. Dann hat man schon jeden Tag Bestellungen gehabt und dann hat man jeden Tag 3 Bestellungen gehabt. Und dann, ja, jetzt hat man...
Wie viel habt ihr?
Jetzt haben wir so ungefähr so zwischen 20 und 30 Bestellungen am Tag. Das ist so 2.000, 3.000 Euro Umsatz am Tag. Also heuer werden wir ungefähr, also 1 Million Euro Umsatz werden wir heuer vielleicht schaffen, wenn alles gut geht. Das ist schon ganz gut. Also heuer ist wirklich so ein Jahr, wo man sagen kann, da bleibt auch was über. Also die letzten Jahre, da war es immer so.
Aber sag mal, jetzt kommt meine Frage. Ja. Wie hat denn Corona da reingespielt? Weil das...
Es war schon vorher nicht so schlecht. Also wir haben letztes Jahr 500.000 Euro Umsatz gemacht. Mhm. Und das Ziel war, dass wir uns heuer wieder verdoppeln. So ehrlich bin ich. Das hätten wir wahrscheinlich nicht geschafft, wenn Corona nicht gewesen wäre. Aber wir hätten uns sicher weiter gesteigert heuer.
Also Corona war für euch ein Bremsen?
Nein, es war keine Bremse.
Keine Bremse?
Nein, es war natürlich eine Steigerung.
Ach, Steigerung, ja. Gut. Ja, ja.
Ja, auch schon der ist der Geiger.
Ja, das ist, wenn ich Aufhörer aufhabe.
Ne? Ja. Aber wie gesagt, sage ich mal, hat uns vielleicht 25% mehr Umsatz übers Jahr gebracht heuer.
Ja. Okay. Warum diese Wachstumsziele, die du dir selber steckst?
Ich muss auch meine Rechnungen bezahlen. Hm. Und man kann sich das eh ausrechnen, wenn wir 1 Million Euro Umsatz machen und das sind dann 120.000 Euro für uns, das bleibt mir nicht. Also wir geben ungefähr im Jahr auch die Hälfte für Werbung aus wieder. Dann der andere Viertel geht für andere Sachen drauf.
Steuern zu zahlen.
Also Steuern müssen wir dann auch irgendwann einmal zahlen, genau. Also es bleibt dann jetzt auch nicht heuer das Riesengehalt über, aber ja, es ist heuer zumindest nicht so schlecht, ja. Guter Start.
Okay, also dieser AMG-Mercedes da vor der Tür ist nicht deiner, oder?
Das ist nicht meiner, bin mit dem Radl da.
Okay.
Ja.
Okay. Okay. Was wollt ihr denn jetzt als nächstes fragen? Also das Businessmodell haben wir jetzt eigentlich diskutiert. Die 12%, das finde ich einen sehr, sehr spannenden Zugang. Was haben wir denn jetzt zum Geschäftsmodell selber noch nicht gefragt?
Also die Fragen, die wir vorbereitet haben, sind alle beantwortet.
Die zum Geschäftsmodell, ja. Ja, ja, stimmt.
Und das finde ich sehr cool. Und irgendwann will ich meine Frage stellen die Sonntagsfrage.
Bitte. Die Sonntagsfrage?
Ja.
Das kannst du sagen, ohne dass es jetzt alle hören, was die Sonntagsfrage ist.
Es geht nicht. Wir sind live, Herr Geiger.
Wir sind live, ja. Das stimmt. Na, im Prinzip, ich glaube, wir haben das jetzt verstanden, was du genau vorhast mit Nagenuss. Weil wir gerade dabei waren, du steckst deine Ziele, möchtest mehr Umsatz machen, eben, damit du dann einmal was überbleibst. Wo ist für dich die Grenze des Wachstums, wo du sagst, jetzt mag ich nicht mehr. Also das ist jetzt zu viel, das wird dann ungesund. Gibt es da für dich irgendwo, was du sagst, Wirtschaft ist für mich die Grenze? Oder?
Ich hoffe nicht, also dass es so weit kommt. Wo ist die Grenze? Also irgendwann wird es wahrscheinlich Mitarbeiter geben. Mhm. Das ist natürlich auch gut, wenn man nicht mehr alles selber machen muss. Man kann auch darüber nachdenken, dass man vielleicht in die Nachbarländer das Gleiche macht. Aber solange es Spaß macht und solange das, ich merke, das macht Sinn, den Landwirten ist geholfen, den Kunden ist geholfen und das Geschäftsmodell funktioniert, solange kann man das machen.
Wo hört der Sinn auf für dich?
Wenn es wieder mehr Verlierer gibt als Gewinner natürlich, dann ist irgendwann, denke ich mir, dann macht es keinen Sinn mehr. Also wenn das so werden würde wie das jetzige System, dass eigentlich die Landwirte nichts mehr davon haben, die Kunden haben keine Transparenz, keine gute Qualität mehr, dann macht das irgendwann keinen Sinn, ja.
Würdest du fürs Wachstum irgendwann mal von der Bio-Förderung abrücken?
Glaube nicht, dass das kommen wird, weil es hat sich sehr bewährt und das macht wirklich sehr viel Sinn, ja.
Also nicht, sage ich jetzt mal, Wachstum pauschal gesagt um jeden Preis, sondern...
Nein, also das muss auch Sinn machen natürlich und muss auch die Grundidee muss bestehen bleiben, dass man sagt, man will schauen, dass familiengeführte Betriebe wieder mehr verdienen, dass die Kunden wissen, wo kommt das Fleisch her. Das muss so bleiben. Man würde jetzt auch nicht wissen, wie sich das ändert eigentlich.
Du hast ja gesagt, familiengeführte Betriebe finde ich einen wichtigen Punkt. Würdest du sagen, eine Grenze, weil man ganz am Anfang fragt, warum du das machst oder was für dich ein Ausschlussgrund beim Lieferanten ist. Wenn das jetzt, sage ich, ein Unternehmen, ein Hof, Landwirtschaft im Besitz von einer, weiß nicht, von einer Gruppe, von einer Investorengruppe etc. ist, würdest du da drauf schauen? Weil das sind dann diese Dinge, wird es dann...
Es sind bei uns auch wirklich sehr, sehr große Betriebe dabei, ein paar, eine Handvoll. Die schließe ich jetzt nicht aus, weil die machen genauso gute Arbeit, haben auch ihre Existenzberechtigung und machen das auch super. Mhm. Die müssen sich auch an die gleichen Regeln halten. Mhm. Ja.
Also ich hätte noch eine ganz persönliche Frage, weil du...
Die Sonntagsfrage, oder?
Nein. Ah, okay. Weil du sitzt jetzt da und kommst mir persönlich relativ entspannt vor, sagst du, aber du machst das komplett allein.
Ja.
Thema Freizeitbegriff, das mag der Willi als gelernter und studierter Soziologe besonders gerne. Wie geht sich das aus, Work-Life-Balance?
Also so viel arbeite ich gar nicht. Also ich arbeite schon meine 40 Stunden die Woche oder auch manchmal mehr. Aber nachdem, sage ich, ich betreue die Webseite und habe vielleicht dann ganz ein gutes Zeitmanagement, aber ich muss jetzt keine Produkte verschicken. Das machen die Landwirte in dem Fall. Und es ist so aufgebaut einfach, dass die Arbeitslast überschaubar bleibt für eine Person. Es gibt natürlich Zeiten, wo man mehr arbeiten muss. Dann, ich mache es gern, ich fange um 8 an zum Arbeiten oder um 9 und höre um 17, 18 Uhr wieder auf. Und am Wochenende arbeite ich normal nicht.
Und wo grenzt du dich da ab? Weil ich meine, also man sagt ja oft, wenn man selbstständig ist, arbeitet man selbst und ständig.
Ja, das muss man schon sagen. Auch am Wochenende schaue ich natürlich die E-Mails an und beantworte da vielleicht einmal eins mit dem Handy oder so, aber das stört mich jetzt nicht.
Stört dich nicht? Nein. Wie lange gibt es euch jetzt schon?
5 Jahre circa. Meistens 5 Jahre, ja. Mhm.
Und es stört dir dieses E-Mail-Checken nicht, weil es einfach deins ist?
Es ist meins und es macht Spaß und ich sehe ja gern, wenn wer was bestellt und sehe, okay, da hat wieder wer was bestellt und dann ist halt einmal eine Anfrage, denke ich mir, das mache ich gleich und weil dann brauche ich es am Montag nicht mehr beantworten.
Eine Frage gehört mir jetzt auch noch, was ein bisschen jetzt eher zum Richtung Business noch geht. Du hast jetzt was studiert? Philosophie und?
Und Jus.
Und Jus. Und der Bruder hat Politologie.
Politikwissenschaften. Der hat es nicht fertig gehört.
Woher kommt jetzt das ganze Know-how, wie man die Webseite, ich habe mir die Webseiten angeschaut, da ist viel Know-how drinnen, das ist gut gemacht. Woher kommt dieses ganze Know-how bezüglich Website-Design etc.?
Das machen alles haben externe Firmen gemacht. Also die Webseite macht eine kleine Firma in Feldbach, Firma Webworks, falls man einen guten Programmierer sucht.
Ich schreibe schon mit.
Ja, also es ist auch so eigentlich ein Mann, eine Frau-Firma, ja. Dem hat sich das einfach, war auch ein Glück, dass wir den gefunden haben. Mhm. Das macht er super und das Design ist seit Tag 1 gleich, das haben Studenten damals gemacht. Mhm. Das hat sich nicht viel geändert.
Studenten?
Haben das Design heißt, damals gemacht, ja.
Im Rahmen von einer Lehrveranstaltung oder bist du in Kontakt mit der Uni gewesen?
Na, die haben noch studiert damals, die haben das schon im Rahmen einer Firma gemacht, also die haben da schon Geld bekommen dafür.
Okay.
Die haben sich gefreut, dass noch, also während der Uni schon ein Projekt haben zum Arbeiten, und toll geworden. Und das macht eben eine.
Vorgeben da eigentlich, oder waren das dann eher die Ideen von
nur gesagt, na, haben wir schon einiges gut vorgegeben, wie es sein sollte ungefähr. Mhm. Und bei der Programmierung haben wir, das Programmieren macht wirklich jemand Externes, aber wie das aufgebaut sein soll, da haben wir auch uns natürlich Gedanken dazu gemacht. Einfach auch aus User-Sicht, wie soll das sein, dass das möglichst einfach ist. Mhm.
Das heißt, wann es morgen steht, das Werk, kannst du was machen oder wenn die Website jetzt vor
allem? Nein, also wenn das wirklich irgendein Softwarefehler ist, dann bin ich aufgeschmissen, ja.
Mhm. Also man muss ja da zu einem gewissen
Grad... Ja, auch wenn man einen Programmierer angestellt hat, wenn der morgen krank ist, ist man auch aufgeschmissen.
Das ist die Gefahr des Outsourcings. Ne?
Ja, das ist die aber Gefahr von der Technik. Ich sage immer, ich habe Soziologie studiert, ich weiß, was die Technik mit dem Menschen macht, aber ich habe keine Ahnung, was der Mensch mit der Technik tut. Ich habe mal die Website, was wir haben, ist auf WordPress und ich lerne jeden Tag dazu, aber morgen was ist, ich wüsste nicht.
Ja.
Ich wüsste jetzt nicht, was ich da.
Das heißt sowieso immer, dass wenn ein Mitarbeiter ausfällt, ist das auch blöd. Und in dem Fall ist das halt eine Ein-Mann-Firma, die ausfällt. Ja.
Sag, wie wichtig waren Förderungen für dich oder für euch?
Am Anfang schon. Also wir haben, glaube ich, so 50.000 Euro Förderung oder so bekommen im ersten 2 Jahren. Hat uns sehr geholfen.
Wie aufwendig waren die
Aufträge? Ja, André? Schon. Es war schon aufwendig. Deswegen bin ich auch ein bisschen davon abgekommen wieder, weil der Aufwand doch recht hoch war, das zu beantragen. Dann ist man immer ein bisschen abhängig. Also es ist immer ein bisschen, kriegt man das Geld, kriegt man es nicht. Das,
du musst immer vorinvestieren, glaube ich, bei den Förderungen.
Teils, ja. Ja, es ist jetzt nicht der Oberaufwand, also das geht natürlich, aber irgendwie hat es mir keinen Spaß gemacht, Förderungen zu beantragen. Habe ich damit aufgehört. Und jetzt finanzieren wir uns durch den Umsatz, ist natürlich lustiger.
Durchaus besser.
Schon irgendwie der Zweck der Sache.
Ich habe gegen Förderungen und für Umsatz.
Ja, nein, es
klingt mir strategisch.
Ist auch lustiger zu arbeiten, also wenn man sagt, man finanziert sich durch den Umsatz. Also das ist,
was ist da gefördert worden am Anfang speziell? Oder für
die Firma, das Projekt an sich, ja.
Das Projekt
an sich? Ja.
Gut, das war schwer, das Projekt an sich durchzubringen oder?
Nein, also es ist viel Papierkram halt und man muss halt, manchmal kriegt man halt Absagen, das ist halt auch normal und ja. Na, aber das hat sicher sehr geholfen, muss man auch ehrlicherweise sagen.
Am Anfang zum Starten.
Ja, Staatshilfe, das glaube ich. Sonntagsfrage.
Ja, wie weiter wachsen will, haben wir jetzt eh schon gefragt. Gell? Was ist die Sonntagsfrage? Ich bin halt schon gestört, stöß einfach mal, dann war es.
Die Sonntagsfrage wäre, wenn du könntest.
Idee.
Wenn du könntest, was würdest du in der Wertschöpfungskette Lebensmittel verändern? Anders machen, anders denken?
Kannst du natürlich auch am Montag verändern, aber das ist die Frage zum
Sonntag. In der Wertschöpfungskette, ja. Das, was wir machen, einfach die Versorgungsketten kürzer machen. Dass das wirklich von den Bauernhöfen direkter zu den Kunden kommt. Ja.
Und warum?
Weil dann natürlich die Bauern haben mehr davon, wenn sie das ein bisschen mehr, also nicht nur finanziell, man muss auch sagen, bei uns, das habe ich auch gemerkt, wie viele sich auch über eine positive Wertschätzung freuen, wenn die Kunden sagen, das ist ein tolles Produkt, tolles Fleisch, das freut einfach die Landwirte, das gibt einfach auch Sinn, da geht man dann gern arbeiten, weil man sagt, die Kunden melden sich zurück und sagen, das ist ein tolles Produkt, das fehlt im Moment. Wenn jetzt eine Rückmeldung kommt vom Handel, dann ist irgendwas, was nicht passt. Also einfach diese Nähe, Produzent, Kunde, ja, ist auch finanziell natürlich interessanter für den Landwirten. Und auch für den Kunden ist es wahrscheinlich interessanter, wenn man weiß, es kommt von dort. Merke ich auch bei den Kunden oder auch bei mir, es ist einfach lustig, wenn man weiß, es kommt von dort. Vieles hat sich da einfach in den letzten Jahrzehnten entwickelt. Lebensmittel müssen immer billiger werden, billiger werden, billiger werden. Und da hat es einfach nie eine Stopptaste gegeben. Und das hat natürlich viele Fehlentwicklungen auf sich gezogen. Ja.
Die wären zum Beispiel? Oder was sind die gravierendsten aus deiner Sicht?
Sage ich mal, vieles geht da natürlich einher, dass nur mehr auf Masse produziert wird, mit vielen negativen Konsequenzen für Mensch, Tier, Umwelt. Landwirte haben eigentlich sind nicht mehr sehr glücklich in ihrem Beruf, wenn sie nur mehr produzieren für anonyme Quelle, also den Handel. Glaube also
Beziehungsebene verloren geht.
Ja, es ist, glaube ich, nicht sehr lustig für Landwirte, wenn man jetzt nur für den Handel produziert.
Was erzählen Landwirtinnen und so weiter, wenn du mit ihnen redest? Ist das oft ein Thema gewesen? Oder?
Es freut wirklich, hat mich wirklich auch am Anfang sehr überrascht, das habe ich unterschätzt, wie viele sich da wirklich übernehmen, weil wir haben auch ein Bewertungssystem, also die Kunden hinterlassen Bewertungen und die sind eigentlich durch die Bank positiv. Und wie sich die eigentlich sehr freuen, einfach wenn da jemand sagt, da ist ein tolles Produkt und danke für die Arbeit, was ihr macht. Das ist eigentlich fast noch wichtiger als das Finanzielle. Weil natürlich verdienen sie durch die Direktvermarktung auch mehr als über den Handel. Aber ich glaube, diese Wertschätzung, die ist sicher wichtiger als das Geld.
Also ist ein wichtiger Faktor, glaubst du?
Ja, das ist.
Das heißt, wenn man das wieder mehr, du glaubst, wenn man mehr diese Direktvermarktung oder diese direkten Vertriebswege.
Also wenn man wieder. Gibt verschiedenste Modelle natürlich, wie man das schafft. Muss man sagen, auch der Handel hat mittlerweile das ein bisschen verstanden. Aber dass man wieder schaut, die Produkte kommen nicht aus dem Supermarkt, sondern die kommen von einem Bauernhof. Da arbeitet jemand sehr hart dafür, dass das hergestellt wird. Das ist eigentlich ein sehr risikoreicher Beruf. dass man das auch wieder mehr wertschätzt. Wo kommt das Produkt her? Wer produziert das?
Mhm. Fällt mir zwei Sachen ein. Das eine ist, könntest du auch Partnerschaft also mit dem Handel, mit einer Lebensmittelkette vorstellen für Nahgenuss? Und zweite Frage, was dran anschließt, ist, würdest du Nahgenuss, wenn das Angebot passt und der Preis stimmt, würdest du das jetzt demnächst auch verkaufen? Also wie wichtig wäre dir ein Exit, ein erfolgreicher?
Erste Frage mit dem Handel. Ich wüsste jetzt nicht, wie das praktikabel sein könnte.
Habe ich mir auch nicht
überlegt. Mir jetzt keine
sinnvolle... Doofe Frage, nächste Frage.
Nein, es kann ja sein, dass vielleicht gibt es irgendwann was, aber also ausschließen.
Weil du gesagt hast, dass auch der Handel jetzt dieses Direktvermarktungsthema irgendwie aufgreift. Sie werden sich ja überlegen, wie sie es besser adressieren können, wie sie die Regionalfächer, die es ja auch in den Supermärkten auch gibt, wo man zumindest auf das Thema regional schon stärker hingeht, was ja in die Richtung geht. Mhm. Ja. Irgendwann kann, also in der Theorie zumindest, kann man vorstellen, dass sich diese Pole dann auch treffen.
Also ich glaube, dass ein Lebensmitteleinzelhandel nur durch Kommunikation irgendwie den Bezug herstellen kann zum Bauern, zum Tier. Es ist halt doch vollkommen wertfrei, aber auch in Ordnung, das Ziel von einem Lebensmitteleinzelhandel gewinnmaximierend
zwischenzustehen,
zu operieren und dementsprechend
gut zu vermitteln,
also müssen Sie sich fragen, wie kann ich das damit machen, dass ich irgendwie die Wertschöpfungsketten verkürze, insofern, ja.
Ja, man muss auch dazu sagen, da ist jetzt nicht alles am Handel, ist jetzt schlecht, also
nein, überhaupt nicht.
Ja, also vieles, wir gehen alle in den Supermarkt einkaufen und aber ich glaube, irgendwie ist es auch teilweise immer alles ein bisschen zu weit gegangen in vielen Bereichen. Und da muss man einfach einmal schauen, wie könnte man da wieder ein paar Schritte retour machen und das besser machen.
Okay, also dann keine Kooperation jetzt mit dem Handel, aber ich habe jetzt gesehen, neben dem Fleisch hast du jetzt auch schon oder habt ihr auch schon einen Wein im Sortiment. Warum habt ihr den Wein zusätzlich zum Fleisch reingenommen und was könntet ihr neben dem, wollt ihr da noch mehr reinnehmen?
Beim Wein, das hat sich einfach so ergeben, über Corona sind viele Weinbauern einfach um den Umsatz umgefallen, weil die sonst an die Gastro liefern.
Ja.
Und da haben wir uns aber angerufen, ob sie auch den Wein über uns verkaufen können. Haben wir gesagt, ja, probieren wir. Es passt ganz gut dazu. Es ist auch ein bisschen ein Luxusprodukt, sage ich mal, Wein.
Ja.
Gilt auch für Fleisch. Also beides sollte man in Maßen genießen und in hoher Qualität vielleicht.
Butter.
Ja. Ja. Und es hat sich jetzt ergeben, aber es ist jetzt noch immer für uns eine Nische. Also gibt natürlich beim Wein viel mehr Angebot online. Die Transparenz ist nicht so wichtig wie beim Fleisch. Also es ist eher ein Neben.
Aber wäre Projekt. Produkt- oder Sortimentserweiterung bei euch dann?
Eher nicht, nein. Also beim Fleisch will man bleiben. Es hat
also kein Käse, Joghurt etc.
Eher nicht. Also Fleisch hat halt viele Vorteile und ja, das ist, glaube ich, ganz gut, wenn man sich da auf eines konzentriert.
Also da sagt sie eher keine Erweiterung in die Richtung.
Ja, eher nicht. Also vielleicht haben wir mal so überlegt, so Pilze aufzunehmen, quasi als Fleischersatz, aber ist auch nicht so leicht, dass man da was Gutes oder.
Also ihr denkt drüber nach, aber ihr sagt, es ist jetzt nicht euer primäres Ziel.
Es soll auf keinen Fall so eine Richtung. Es gibt bei uns alles vom Bauernhof, sondern es wird immer Nischenprodukte geben. Also Fleisch, Wein. Kann schon sein, dass dann einmal vielleicht Pilze dazukommen, aber.
Solche, okay. Ja. Exit. Ist ja immer so ein Thema mit Startups, oder? Ich gründe ein Startup und dann schaue ich, dass ich es möglichst schnell wachse und dass ich es teuer weiterverkaufe und dann.
Ist jetzt nicht das primäre Ziel, dass das verkauft wird. Also es macht ja Spaß, das zu machen. Und ist jetzt nicht das Ziel. Aber wenn jetzt jemand kommt und sagt, er macht das besser als ich, er hat viel mehr Möglichkeiten, er könnte das noch besser machen, dann kann man natürlich drüber reden, ja. Das ist jetzt nicht an meine Person
gebunden. Also du schließt es nicht hundertprozentig aus, aber du bist jetzt nicht...
Wenn jemand kommt und sagt, er macht das noch besser und er hat noch mehr Möglichkeiten, das eigentlich diese Idee fortzusetzen,
Du würdest es nicht wahllos irgendwohin verkaufen?
Das nicht, aber ist glaube ich jetzt kein Thema auch nicht, muss man sagen.
Also du planst jetzt das eigentlich selber jetzt, weiter
auszubauen? Ist nicht das Ziel und nicht das Thema gerade.
Ja, das ist jetzt, jetzt habe ich meine letzte Frage.
Die Exit-Frage war die letzte Frage?
Nein, die vorletzte. Also die letzte Frage wäre dann gewesen, das ist meine Lieblingsfrage, welche Fragen haben wir denn noch nicht gestellt, die wir hätten stellen sollen?
Ich glaube, das war ein sehr gutes Gespräch.
Danke.
Also irgendwas hat man sicher immer vergessen. Aber irgendwas hat man sicher immer vergessen, was der Zuhörer vielleicht interessant finden würde. Hast du
noch gern was erzählt über Nahgenuss oder über deine nächsten Pläne, was wir jetzt noch nicht gefragt haben? Bei mir fragen wir meistens.
Ja, nein, es waren wirklich gute Fragen dabei. Ich glaube, hat das eh gut erklärt, was wir machen.
Absolut.
Es ist auch so rübergekommen, was die Idee dahinter ist. Ja, was kann man sagen? Lieber weniger Fleisch kaufen, dafür hohe Qualität.
Genau, hast du eine Botschaft. Ja.
Das ist unsere Botschaft. Ja. Lieber weniger Fleisch, dafür hohe Qualität.
Mehr Vorrat wieder. Mehr Vorrat wahrscheinlich in eurem Fall.
Ne? Das, in dem Fall hängt das Bild zusammen, ja. Aber ja, es ist, glaube ich, wenn man auf Qualität schaut, hat jeder was davon.
Muss man eigentlich, wenn man bei euch bestellt, kochen können, weil ihr verkauft, wie gesagt, nicht nur Edelteile, wo ihr es einfach in die Pfanne haust, sondern gibt es dann von eurer Seite auch Anleitungen zu, wie man das dann auch kocht? Weil
schau, stimmt gut, dass du es sagst. Diese Frage hatte ich vorher die ganze Zeit im Kopf und das ist verdammt
wichtig. Jetzt ist hier raus, die Frage.
Ein bisschen geben wir schon so Tipps. Wir haben auch so ein paar Materialien, die wir beilegen teilweise. Denn
Materialien?
So Printprodukte.
Auch
Löffel, ach so. Ah, so Rezepttipps oben sind oder so. Ja. Aber grundsätzlich, man kochen muss man per se schon
bringt
können.
Das was? Wenn man das beilegt, oder ist das ja eher, freien Sie, kochen die dann wirklich danach, wann
es ist so nett. Also wir haben da so zum Beispiel so eine Karte, wo so das ganze Schwein aufgezeichnet ist und alle Teile und dann haben wir kurz, was man mit dem Teil machen könnte.
Das ist schon praktisch.
Lesen sich ja einige durch und denken sich, ja, das könnt ihr auch einmal probieren. Per se kochen muss man schon können, also das.
Man kann nicht einfach das so runterbeißen.
Man kann nicht runterbeißen, ja, aber man muss jetzt kein Meisterkoch sein, sondern wenn man die Grundregeln des Kochens versteht, dann kann man das alles zubereiten.
Also ich glaube, dass vielleicht grundsätzlich jemand ein halbes Schwein bestellt, um bei dem Bild zu bleiben, der vielleicht sich schon damit auseinandergesetzt hat, wie man das verkochen könnte.
Ist das noch mit Knochen dann zum Teil? Ist es dann,
kommt da ein bisschen auf den Bauern dann, was der für Pakete anbietet.
Steht dann dabei.
Ja. Aber wie gesagt, man muss kein Meisterkoch sein. Wenn man versteht, dass Fleisch bei Hitze durch wird, schafft man das.
Oder nicht immer durch, hoffentlich.
Ja. Ja. Dann ist das machbar, ja.
In dem Sinne, well done.
Ja, danke.
Der war nicht schlecht.
Der war doch super, gell?
Ja.
Magst du noch irgendwen grüßen? Ich grüße wieder mal die Mama von Christian, die Maria, und meine eigene Mama.
Ja.
Bianca, du noch wen grüßen?
Ich grüße mein Schnitzel zu Hause. Ich habe gerade sehr Hunger.
Schnitzel zu Hause, ja. Die Flasche Rotwein im Kofferraum.
Im Kofferraum, ja.
Ja.
Ich grüße meinen Bruder in Wien.
Ah, er in Wien. Huckt er auch im Koko-Quadrat in Wien?
Nein, der ist gerade so in Karenz ein bisschen.
In Karenz ist er ein bisschen. Ja, dann grüßen wir den Bruder in Wien auch. Genau. Wir sind ja auch in Wien, vielleicht treffen wir uns immer in Wien. Würde mich freuen.
Im besten Fall mit sehr viel Schwein.
Wenn wir Schwein haben, treffen wir ihn in Wien. Ja. Also in dem Sinne, danke fürs Gespräch.
Ich sag danke für das nette Gespräch.
Ja.
Schönen Abend wünschen wir dir.
Dankeschön. Viel Spaß.
Danke, servus.
Ciao.